NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute,
21. Oktober 1923. Die Proklamation der Rheinischen Republik.
Die Stimmung der Leute ist gar keine rosige. Dass wir verlieren würden, behaupten 95%.
Schreibt der Archivar des Eifelstädtchens Andernach, Stefan Weidenbach, im September 1918 in sein Tagebuch. Kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs kursieren im Rheinland die sonderbarsten Gerüchte.
Viele sagen, wir würden französisch. Oder andere behaupten, Rheinland müsse ein Pufferstaat werden zwischen Frankreich und Deutschland.
Was soll aus dem Rheinland werden? Hat Preußen, dieser Hort der Kriegstreiberei, noch eine Daseinsberechtigung? Angesichts der bevorstehenden Niederlage zweifeln daran nicht nur die sogenannten kleinen Leute.
Es gab Erwägungen, Preußen zu zerschlagen, durchaus von honorigen, ernstzunehmenden Politikern, etwa der Staatsrechtler Hugo Preuß, den Liberalen, der das in Erwägung zog.
Sagt der Duisburger Historiker Martin Schlemmer.
Und insofern war gar nicht klar, wie würde sich dieses Deutsche Reich weiterhin gestalten.
Klar ist, das Rheinland, das seit 1815 zu Preußen gehört, hat sich mit den evangelischen Eliten im fernen Berlin nie anfreunden können. Trockene Technokraten sind das für die Rheinländer, die stolz sind auf ihre überwiegend katholisch geprägte, lebensfrohe Identität. Den Sozialisten, die jetzt in Berlin das Sagen haben, trauen viele noch weniger über den Weg. Schon im Dezember 1918 sprechen sich hunderte Anhänger der einflussreichen katholischen Zentrumspartei in Köln dafür aus, einen Rheinstaat innerhalb des Reichsverbandes zu errichten. Unter ihnen der neue Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer.
Ich sehe nicht als Spiritus Rector der Idee, das waren andere. Er agierte meines Erachtens eher abwartend. Hätte sich, wenn es zu einer Staatsgründung gekommen wäre, im Reichsverband, später dann 1923, vielleicht sogar außerhalb, dem Ganzen sicher nicht versagt, wenn er sich hätte irgendwie einbringen können.
Das muss Adenauer nicht. Die Kölner Entschließung stößt auf breite Gegenwehr in vielen Städten am Rhein und in den anderen Parteien. Aber in der Folge bilden sich vielerorts separatistische Gruppen, die mehr Autonomie für das Rheinland fordern, bis hin zur völligen Unabhängigkeit. Als hartnäckiger Aktivist tut sich schon damals ein gewisser Hans Adam Dorten hervor, ein frankophiler Jurist im Staatsdienst, geboren in Bonn. Er will mit französischer Schützenhilfe das Rheinland von Preußen lösen.
Ein glückliches Rheinland
will Hans Adam Dorten schaffen.
Als Bundesstaat eines neu erblühten Deutschlands.
Seine Anhänger, auch die Rheinische Volksvereinigung, die eigentlich auf seine Initiative zurückging, oder die ihm nahestehende Christliche Volkspartei, die dann zu Wahlen antrat und in der südlichen Rheinprovinz zum Teil zweistellige Ergebnisse einfahren konnte, beförderten offiziell immer diesen föderalistischen Gedanken, los von Preußen ja, los vom Reich nein.
Nach dem Krieg ist das Rheinland noch von alliierten Truppen besetzt, da wagt es Dorten zum ersten Mal. Am 1. Juni 1919 ruft er in Wiesbaden eine Rheinische Republik aus, die auch Teile von Hessen und der Pfalz umfassen soll. Dass der Vorstoß ohne weitere Folgen bleibt, hat auch mit Adenauers gutem Draht zum britischen Militärgouverneur General Clive in Köln zu tun. Dieser lässt Adenauer einen Aushang entwerfen, wonach die Briten in ihrem Einflussbereich keinerlei Änderungen der Staatsangehörigkeit zulassen werden. Und Adenauer weiß, dass ein Rheinstaat ohne Köln niemals existieren kann.
Ich diktierte mit großem Vergnügen. Nach 2 Stunden war es in Köln schon überall angeklebt. Damit war der Separatistenputsch erledigt.
Fürs Erste. Denn Dorten wartet auf seine nächste Chance. Die kommt, als die Weimarer Republik in das Krisenjahr ihrer kurzen Geschichte gerät. Als Deutschland Reparationszahlungen schuldig bleibt, besetzen Anfang 1923 französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet. Die Regierung in Berlin ruft die Arbeiter im Industrierevier zum passiven Widerstand auf.
Sollte die Reichsbevölkerung dort nicht mehr für die Besatzungsmächte arbeiten, was aber gleichzeitig zur Folge hatte, dass man die natürlich irgendwie ernähren musste. Es flossen große Summen dann in die besetzten Gebiete, um diesen passiven Widerstand aufrechtzuerhalten, was nicht gelang. Man musste ihn dann abbrechen im September 1923 und auch das verstärkte den Eindruck für die Bevölkerung natürlich der Krise und irgendwo auch des Unterlegenseins.
Die Lage eskaliert. Bei Zusammenstößen mit den Besatzern sterben Dutzende Demonstranten. Zehntausende streikende Arbeiter werden aus dem Ruhrgebiet ausgewiesen.
Furchtbare Stimmung überall,
notiert der Rotkreuz-Sanitäter Peter Müller, der sich in Limburg um die ausgewiesenen Arbeiter kümmert.
Jetzt haben die Zweifler und Nörgler das Wort. Herrgott, ich kann es kaum glauben. Haben wir denn umsonst gekämpft?
Zugleich frisst eine galoppierende Inflation das Vermögen der Menschen auf. Hunger und Elend bestimmen das Leben nicht nur an Rhein und Ruhr. Überall in Deutschland kommt es zu Aufständen. Es herrscht Chaos in der Weimarer Republik. Im Rheinland schließen sich immer mehr Arbeits- und Hoffnungslose den Separatisten an, die unter dem Schutz der Franzosen und Belgier selbstbewusster auftreten können.
Insofern war das sicherlich ein aus separatistischer Sicht günstiger Zeitpunkt.
Nämlich für die Operation Rheinische Republik. Die Ausrufung eines nun gänzlich vom Reich unabhängigen Staates in einem Dreieck zwischen Trier, Kleve und Dortmund mit dem Rheinfranken als Währung und eigener Hymne. In der Nacht zum 21. Oktober 1923, einem Sonntag, kommt die Aktion in Aachen ins Rollen. Offenbar mit dem Wissen und unter dem Schutz der Besatzungstruppen. Die haben rechtzeitig die Polizeiführung abgesetzt und alle Posten eingezogen. Niemand darf auf der Straße sein. Abends stürmt eine Gruppe bewaffneter Separatisten das Rathaus und nachts um drei erlebt ihr Anführer, der Aachener Industrielle Leo Deckers, seine politische Sternstunde.
An das rheinische Volk,
ruft er im Kaisersaal aus, heute vor 90 Jahren.
Die Stunde der Freiheit hat geschlagen. Berlin hat uns in Not und Elend gestürzt. Wir helfen uns selbst. Mit dem heutigen Tag proklamieren wir die freie, unabhängige Republik Rheinland.
Unter den Aachenern entsteht Aufruhr, erbitterte Kämpfe folgen. Steffen Buchkrämer, damals ein Anführer des Widerstands gegen die Separatisten, erinnert sich noch Jahrzehnte später.
Es war ein absoluter Volksaufstand. Die gesamte Bevölkerung war in diesen Tagen so einig wie noch nie. Der Kaufmann, der Pastor, die Jugend, die Studenten, alle waren gemeinsam im Einsatz zum Widerstand.
Aber die belgischen Truppen decken die Separatisten. Als die deutsche Polizei das erste Mal versucht, besetzte Gebäude in Aachen zurückzuerobern, kommen mehrere Beamte durch Schüsse ums Leben. Wenig später unternimmt die Polizei einen neuen Anlauf.
Zu gleicher Zeit sollte nochmal die Bevölkerung vom Kapuziner Graben her einen Angriff machen. Das erfolgte. Wieder waren es die belgischen Besatzungen, die ihre Truppe verstärkt hatten und schossen blindlings 4 Polizeibeamte tot und in die Bevölkerung wieder rein, und sodass also auch dieser Angriff niedergeschlagen wurde.
Und Hans Adam Dorten? Der Separatistenführer und ein Kompagnon aus Würzburg, der Journalist Josef Friedrich Mattes, werden von dem Vorstoß der Aachener Separatisten um Leo Deckers kalt erwischt.
Leo Deckers überrascht damit seine potenziellen Verbündeten, Mattes und Dorten, die zeitgleich in Wiesbaden tagen und sich Gedanken machen, wann und wie sie losschlagen. Denn dort hat man wohl erst Ende Oktober 1923 vorgesehen.
Dorten und Mattes müssen jetzt nachziehen, damit die Bewegung in Schwung bleibt. Wenig später treten sie dort in Aktion, wo einmal ihre Regierung sitzen soll. Am Kurfürstlichen Schloss, mitten in Koblenz.
Man verschafft sich Zugang zum Schloss in Koblenz, wo die Bezirksregierung eigentlich ihren Sitz hat, und hisst dort die Fahne,
sagt Martin Schlemmer.
Vielmehr, man versucht, die Fahne zu hissen, sie bleibt auf Halbmast hängen. Und ein Separatist klettert dann noch den Fahnenmast hoch und muss noch versuchen, die Fahne zu richten, damit sie emporgezogen werden kann. Was viele schon als Sinnbild für die Zukunft und den weiteren Gang der rheinischen Sache betrachteten.
Mattes erklärt sich zum Ministerpräsidenten des neuen Staates. In mehreren Städten gelingt es den Separatisten, vorübergehend Rathäuser oder andere wichtige Gebäude zu besetzen. In Duisburg, Jülich, Mönchengladbach, Bonn, Wiesbaden oder im Westerwald. Um die Separatisten zu versorgen, setzt Mattes den Rheinlandschutz in Marsch. Eine bunte Truppe ehemaliger Soldaten, vom Ruhrkampf ausgezehrter, von Berlin enttäuschter Männer, die wenig zu verlieren haben.
Es gibt auch Fotografien von Teilen des Rheinlandschutzes mit relativ willkürlich zusammengesetzten Uniformen, Fantasieuniformen, mit Armbinden, zum Teil martialisch, mit langen Säbeln. Und so fährt man dann auf das Land und requiriert Lebensmittel, Kleidung.
Bei den Rheinländern kommt die abgewetzte Truppe gar nicht gut an. Das merken auch deren Befehlshaber.
Die Manneszucht macht den übelsten Eindruck auf das Publikum.
kabelt der Chef des Rheinlandschutzes in seinem Tagesbefehl Anfang November.
Am Bahnhof und im Wartesaal benehmen sich manche in betrunkenem Zustande höchst flegelhaft. Auch haben sie in der Kantine eine Menge Essbestecke und so weiter gestohlen.
Die Rheinische Republik ist schließlich rascher am Ende als erhofft.
Letztlich, so denke ich, scheitern die Separatisten an der mangelnden Unterstützung zum einen seitens der Besatzungsmächte, zum anderen seitens der Unterstützung durch die Bevölkerung, auch aus der Verwaltung, aus der Wirtschaft, aus der Politik. Alle maßgeblichen Parteien sind dann entschiedene Gegner der separatistischen Aktionen 1923.
Aachen ist schon Anfang November wieder in reichsdeutscher Hand. Streit macht sich in der Separatistenbewegung breit.
Der Begriff Bewegung impliziert ja doch irgendwo eine Einheit eben und ein gemeinsames Ziel. Das lag jeweils nicht vor. Man hatte unterschiedliche Ziele und auch die Protagonisten waren untereinander uneins. Es ging zum Teil bis auf persönliche Animositäten zurück und den Verdacht, man wolle sich gegenseitig vergiften.
So kommt es,
dass schon im Laufe des November das Ganze auch örtlich sich wieder auseinander differenziert, dass Dorten nach Bad Ems bei Koblenz an der Lahn ausweicht, von dort aus weiter agiert und Mattes versucht zu retten, was zu retten ist und man entsprechend sich gegenseitig beschuldigt für das schlechte Image, den schlechten Leumund in der Bevölkerung verantwortlich zu sein und die ganze Sache de facto zu hintertreiben und dem Untergang entgegenzuführen.
In dem Örtchen Ägidienberg im Siebengebirge kommt es Mitte November zur finalen Schlacht. Als die Separatisten im Lastwagen anrücken, stellt sich ihnen die bewaffnete Bürgerwehr in den Weg. Die Anwohnerin Katharina Ommer ist damals 17 Jahre alt.
Da kommt der schwere Lastwagen, da wohnen die alle drin, die ganze Separatist, mit vollen Kanonen und Gewehren. Jetzt springt der Peter auf das Trittbrett und sagt, was wollen die denn schießen, sind direkt tot.
Der 18-jährige Peter Staffel ist das erste Opfer in Ägidienberg.
Jetzt kamen die näher. Mein Gott, stürmten die bei uns rein. Der Papa, jetzt hatte der noch vom Ersten Weltkrieg so eine Lanze, ne, wo man so die Leute mit tot macht. Griffen sie den, schnappten den und dann auf der Straße. Und jetzt nahm der mit dem Gewehr, mit der Lanze und stach den Papa in das Kreuz. Ich habe geschrien, ne.
Bei den anschließenden Kämpfen kommt ein zweiter Einwohner ums Leben. 14 Separatisten sterben. Sie werden in einem Massengrab verscharrt.
Die Stimmen des Rheines sind tot. Dem kriegerischen Tumult ist Schweigen gefolgt,
schreibt nach dem Scheitern der Republik ein französischer Beobachter. Die Separatistenbewegung hat sich weitgehend zerstreut. Die Anführer Dorten und Mattes sind geflohen. Dorten wird seinen Lebensabend in Nizza verbringen. Mattes im KZ Dachau sterben. Das Rheinland bleibt im Deutschen Reich. Konrad Adenauer über das Jahr 1925 und ein ganz besonderes Projekt in Köln.
Es kam das Jahr, in dem die tausendjährige Zugehörigkeit des Rheinlandes zu Deutschland gefeiert wurde mit der herrlichen Ausstellung altdeutscher Kunst.
Und in der modernen Bundesrepublik, sagt Historiker Martin Schlemmer, müssten eigentlich auch die Abtrünnigen von damals zufrieden sein.
Wenn man sich die Forderungen dann betrachtet, denke ich, dass heute ein rheinischer Separatismus sich erübrigt hat.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an die Proklamation der Rheinischen Republik am 21. Oktober 1923. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.